Und da Sie gekommen sind in dieser kalten Jahreszeit zu so einem ungewöhnlichen Thema. Meine Frau hat mich vorher noch gefragt, sag mal, interessiert das überhaupt einen Menschen? Ich hoffe, dass wir in diesen Tagen miteinander entdecken, wie vielstimmig, großartig und doch auf ein Ziel hin die ganze Bibel geordnet ist. Jesus steht im Mittelpunkt vieler Scheinwerfer und Mose ist einer davon. Zweiter Grund. Wir sind allmählich in einer Gesellschaft, in der es viele Muslime gibt. Gleichgültige, aber auch fromme. Im Islam spielt Mose eine große Rolle. Sind das nicht schon halbe Christen, wenn ihnen Mose wichtig ist? Und Abraham? Wir sollten lernen, dass bei Mose alles gezielt ist auf den wahren Propheten. Nicht ich, er. Das ist also eine große Auseinandersetzung, in der wir drinstehen. Aber jetzt lassen Sie mich zuerst die Geschichte erzählen. In einer schwäbischen Pfarrerfamilie ist der Stammhalter angekommen. Und die Großeltern unüberglücklich. Ja, wie heißt er denn? Ihnen blieb beinahe der Atem stocken, als der Vater sagte, er heißt Elias. Ja, wer heißt denn so in der Verwandtschaft, das arme Kind, wie wir das mal in der Schule schwer haben? Anderthalb Jahre später kam das zweite Kind. Die Großmutter hat schon zitternd angerufen. Wie soll das Bible heißen? Fröhliche Antwort, Mose heißt er. Da hat es die Großmutter nicht mehr gehalten und sie hat mir angerufen, weil sie gedacht hat, die Ludwig-Hofacker-Vereinigung ist zuständig für alle religiösen Verwirrungen. Dann hat gesagt, Herr Schäfbuch, ich sage es doch mal. Ist das nicht ein bisschen Gotteslästerung? Mir heißt doch auch kein Kind Jesus. Egal wie die Geschichte weiterging, die beiden Bibler sind heute froh, dass sie sagen, in unserer Schule heißt sonst niemand Elias und niemand Mose. Und überhaupt, biblische Namen sind ja so Mode geworden. Wer heißt heute noch Hermann, gell? Oder heute heißt man Andreas und Thomas und lauter biblische Namen. Aber die Großmutter hat ein Empfinden dafür gehabt, dass Mose ganz nah bei Jesus steht. Es gibt ein Wort im Johannesevangelium, Kapitel 5, da sagt Jesus den Juden, wenn ihr Mose glauben würdet. Johannes 5, haben Sie keine Bibel dabei? Also ich müsste die Bibel mitbringen, das wäre wie wenn Posaunenbläser versuchen, vierstimmig zu blasen ohne Note. Also zur Bibelwoche braucht man Bibel, gell? Ohne Zettel, wo man wichtigste Stelle aufschreibt. Also morgen Abend, gell? Sie haben doch eine Bibel, sonst schenke ich Ihnen eine. Also, Johannes 5, am Schluss, Vers 46, wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Der Mose hat von mir gesprochen und geschrieben. Dem wollen wir in diesen Tagen ein bisschen nachgehen, dass die Linien von Mose wie große Scheinwerfer auf Jesus hingehen und uns dabei Jesus groß wird. Es gibt ja viel einzelne Züge, denen wollen wir gar nicht alle nachgehen, aber ich möchte es Ihnen mal bewusst machen, wie viel ähnlich ist bei Mose, bei Jesus. Schon als Säugling trachteten sie ihm nach dem Leben, dem Mose, als er im Körbchen ausgesetzt wurde, dem Jesuskind. Als der Mose 50 Jahre später, 60 Jahre später, als Erlöser von Gott geschickt wurde zum Volk Israel, ritt er auf dem Esel mit seiner Frau Zipora. So wie Jesus als der König Israels einzog nach Jerusalem auf dem Esel, auf dem Golf des Orients, nicht auf dem Reitpferd. So wie Jesus am Beginn seines Auftretens 40 Tage in der Wüste war, wissen wir von Mose, was war da mit 40? Ja, bevor ihn Gott berufen hat, war er 40 Jahre da in der Wüste am Horeb. Und nachher nochmal 40, was war nochmal los? 40 Tage auf dem Sinai, auf dem Berg Gottes. So wie der Mose seinen Stab reckte übers Rote Meer. Und Wind und Meer war ihm gehorsam. So hat Jesus nachher den stürmischen Fluten auf dem See Genezareth geboten, schweig und verstumme. So wie der Mose in der Wüste Speise schaffte fürs hungernde Volk und doch zugleich deutlich machte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist ein Wort von Mose. So hat Jesus den Hungernden Speise geschaffen, aus ein paar Brügeler Brot, aus ein paar alte Wegen und zwei Sardinen. Und sie wurden alle satt und blieben undankbar und haben nicht begriffen, was wahre Brot ist. Also das sind bloß ein paar Versucherle. Wissen Sie, was das heißt? Wenn Norddeutscher da ist, müssen Sie es übersetzen. Sonst sagen Sie Appetizer, nicht? Dass Sie ein bisschen glüstig werden. Es gibt noch viel mehr Beziehung. Vielleicht das Größte. So wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, auf dass alle, die aufsahen zur Schlange, nicht verloren gingen, so muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das Leben haben. So sagt Jesus, Johannes 3. Es gibt doch viele Beziehungen, Einzelzüge. Da müsste man einen ganzen Monat zusammenbleiben. Es ist eigentlich schade, dass man es nicht können. Aber Sie sind selber schriftgelehrt, gehen Sie der Sache nach. Wir wollen in diesen Tagen darüber sprechen, gerade über das, wie Mose die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, dass wie Mose ein Fürbitter war fürs Volk Israel, Herr, schlag sie nicht kaputt, dass Jesus so für uns eingetreten ist. Und heute geht es darum, dass Jesus ein Prophet war, wie Mose. Und da müssen wir jetzt aufschlagen, die paar unter uns, die eine Bibel haben, schlagen es auf, Lukas 9, ich habe es, Herr Pfarrer Stricker, die falsche Stelle angegeben, aber Lukas 9 stimmt mindestens, die Verklärungsgeschichte Jesu bei Lukas. Kennen Sie die? Es begab sich, etwa 8 Tage, nachdem Jesus das geredet hatte, wem er nachfolgen will, verleugne sich selbst, dass Jesus mit sich nahm den Petrus, Johannes und Jakobus. Der Andreas wird schwer geguckt haben. Der war unter die ersten Jünger gewesen. Warum ich eigentlich nicht? Sind die Geheimnisse, dass immer ein paar bloß berufen, begnadet werden? Und Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Gar nichts Besonderes. Beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders. Sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und gucke mal, siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Und sie erschienen verklärt und redete von seinem Ende. Früher hat es geheißen, von seinem Ausgang, den er sollte in Jerusalem nehmen, von seinem Ende, das ihm Jesus bevorstand in Jerusalem. Wir würden jetzt gern wissen, was sie mit ihm gesprochen haben. Manchmal überlege ich mir, ob nicht der Elia gesagt hat, alle Wunder helfen nichts, alle Bußrufe helfen nichts. Jesus, die brauchen noch was ganz anderes. Auch ein Karmelwunder hilft nicht. Und vielleicht hat der Mose gesagt, Herr, ich wollte für dieses Volk eintreten und mich lieber von Gott verstoßen lassen, als dass das Volk verstoßen wird, aber die brauchen noch ein ganz anderes Sühnopfer. Aber das ist alles fantasiert. Wir wissen nicht, was sie gesprochen haben über den Ausgang, den Jesus nehmen sollte. Es ist wie wenn der Lukas als Berichterstatter sich zurückhalten wollte, damit wir noch was viel Wichtigeres hören. Petrus sagt, es wäre gut, wenn wir hier ein paar Zelte aufbauen würden, für Mose 1, für Elia 1. Als er aber noch dies redete, Vers 34, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Also, was der Mose gesprochen hat, und der Elia, lang nicht so wichtig wie diese Einsetzungsansprache Gottes, Einsetzung Jesu zum Leiden. Den könnt ihr aufhängen, totschlagen, das ist mein auserwählter Sohn. Haben Sie schon mal bei Pfarreinsetzungen Investituransprachen erlebt? Ich war oft dabei. Oh, Leute. Da geht einem das Zäpfchen unter. Der Gottesdienst geht mindestens 2,5 Stunden. Und dann geht man ins Gemeindehaus und da spricht der Herr Bürgermeister und Vertreter der Vereine. Und es hört nicht mehr auf. Gottes Investituransprache besteht in 2 Halbsätzen. Und dabei zitiert er seine eigenen Gottesboten. Psalm 2. Gegen alle Rebellion setzt Gott seinen Sohn ein. Du bist mein Sohn. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Jesaja 42. Siehe, das ist mein Knecht, mein Auserwählter. Und die dritte Bibelstelle? Jetzt sind wir bei Mose. 5. Mose 18. Wir schlagen es gleich auf. Einen Propheten wie mich, so sagt der Mose, ein wie mich, wird Gott erwecken. Den sollt ihr hören. Und deutlich ist, dass nicht bloß gehört werden soll, sondern dem sollt ihr gehorchen. Soll nicht bloß ins Ohr eingehen, sondern ins Herz. Das war Gott selbst wichtig, als Jesus ins Leiden hineinging, dass Mose zu Wort kommt mit diesem Wort, den sollt ihr hören, diesen wahren Propheten, diesen Auserwählten, diesen Sohn Gottes. Wenn Sie nur Kraft haben, schlagen Sie jetzt auf 5. Mose 18, wo dies Verslein steht. Also, wir dürfen es nicht bloß den Zeugen Jehovas überlassen, dass die sich in der Bibel auskennen. Wir müssen es schaffen, gell? Hinten und vorne, seitwärts, wir müssen Querverbindungen erkennen. 5. Mose 18, ab Vers 14, da sagt der Mose, wenn ihr das Land hineinkommt und das Land einnehmt, da werdet ihr Völker finden, die haben Wahrsager und Zeichendeuter und wir würden heute sagen Pendler und Horoskopspezialisten. Auf die sollt ihr nicht hören, das habt ihr nicht nötig. Denn für euch hat Gott Propheten geschickt. Jetzt, was ist ein Prophet? Wenn wir den Zusammenhang von 5. Mose 18 lesen, sagt er, Mose, es ist wie bei mir damals am Sinai. Da haben die Leute gesagt, Mose, Gott soll nicht mehr reden. Wir gehen kaputt, wenn Gott seine Stimme erschallen lässt. Geh du hinauf und sprich mit Gott und sag uns, was Gott will. Weil wir Menschen die Majestät Gottes, die Heiligkeit Gottes gar nicht ertragen könnten, schickt Gott seine Propheten. Leute in Menschengestalt wie wir. Der Jesaja, der berufen wird, Jesaja 6, weh mir, ich vergehe, ich habe Gott gesehen. Mit Gott können Sie nicht sagen, haha, wenn alles so wäre wie ich, wäre es schon gut. Da wird uns das Schwätzen vergehen vor der Heiligkeit Gottes. Aber deshalb schickt Gott Propheten, Mittelsleute. Schon mal das Erste. prophetischen Beauftragter Gottes, weil wir die Nähe Gottes gar nicht erfassen könnten, ertragen könnten. Das Zweite ist, der Prophet deckt auf, was im Herzen verborgen ist. Schwind Klammer auf, als Jesus mit dieser samaritanischen Frau gesprochen hat, über das Wasser und über den Jakob, sagt Jesus, hol mir doch mal deinen Mann. Er sagt, ich habe gerade keinen. Jesus sagt, du hast recht gesprochen. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, das ist gar nicht dein Mann. Wisst ihr, was die gesagt hat? Wir hätten vielleicht gesagt, schon Unverschämtheit, wer hat ihnen was über mich erzählt? Jesus hat die Frau hat gesagt, ich sehe, du bist ein Prophet. Die war nicht erzürnt, weil sie gemerkt hat, Jesus will nicht den Rost heruntertun, sondern das, was im Herzen versteckt ist, öffnen. Wissen Sie, es ist manchmal gut, wenn Gott prophetisch zu uns redet. Das ist wie wenn der Arzt sagt, hat den Furunkel, muss ich aufschneiden, dass der Dreck rauskommt. Und wir sind nachher froh, dass endlich der Knaub und die Schmerzen weg sind. Prophetisch geredet war, wenn der Elia am Karmel gesagt hat, wie lang hinkt ihr auf beiden Seiten? Ihr geht in die Kirche und guckt in den Fernseher. Damals hat er nicht gesagt, Entschuldigung, ihr betet Baal an, aber das ist doch heute nichts anderes. Dass wir Stunden vor dem Baalskasten zubringen. Und uns, wir sind doch keine Kuttereimer, den Dreck der Welt in uns hineinschlürfen. Und meine, das sei Unterhaltung. Wie lange hinkt ihr eigentlich auf beiden Seiten? Prophetisch war als ein lieber Freund in der Jugendarbeit, gar kein Theologe, normaler Laie zu mir sagte, Rolf, was denkst du eigentlich, über was Gott bei dir traurig ist? Die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt gehabt. Ist prophetisch, was im Herzen verborgen ist. Dazu hat Gott Propheten berufen bis heute. Ludwig Hofacker war so ein Prophet, dass er gesagt hat, wir Menschen können alle Bosheiten, die wir haben, umspritzen zu großen Tugenden. Wenn einer alles an sich reißt und die andere keine Luft zum Leben lässt, sagt er, ich übernehme aber gern die Verantwortung. Wenn einer daheim Haustyrann ist, die ganze Familie zittert vor ihm, sagt er, ich habe neben daheim Ordnung lieb. Wenn einer ein Nestflüchter ist, der jeden Abend im Verein oder sonst wo ist, sagt er, ich liebe eben die Freiheit. Wenn einer geizig ist bis zum Umfallen, sagt er, ich kann eben das Geld zusammenhalten. Wir können die größten Untugenden umspritzen zu Tugenden. Brauchen wir Propheten? Das war ein prophetisches Wort von Hofacker bis heute. Seinen Predigtbüchern, da sagt, lieber Gott, zeig mir mal, wie es wirklich bei mir aussieht. Also Propheten, weil wir die Heiligkeit Gottes gar nicht direkt ertragen könnten. Beauftragte Gottes, dem will ich das Wort in den Mund legen, die uns das Gewissen öffnen und das zeigen, was im Herzen verborgen ist. Und Propheten, die auf die Herrlichkeit und Größe Gottes hinweisen, auf die Majestät Gottes. In diesem Wort 5 Mose 18 sagt der Mose, ein Propheten wie mich wird Gott erwecken. Der Blick des Mose sagt, guck nicht auf mich, ich bin ein toller Prophet, sondern Gott hat mich begnadet, als Mittelsmann, als einen, der das Gewissen weckt, der auf die Größe Gottes hinweist. Er ist ein Fels, 5. Mose 32. Wie ein Adler seine Jungen beschützt mit den Schwingen, auf 5. Mose 32. So hat Gott sein Volk beschützt. Er behütete es wie einen Augapfel. Der Prophet kann auch anschaulich reden, damit wir hören, damit wir wissen, um was geht. Nicht der Theorie. So habe ich es mit euch gemacht. Ich war Prophet, ich habe Gewissen geweckt. Ich kam im Auftrag Gottes, Gott hat seine Worte mir in den Mund gelegt. Ich habe es euch weitergegeben. Aber Leute, verglichen mit mir. Der eigentliche Prophet kommt erst. Einen Propheten wie mich wird Gott, der Herr, erwecken. Dem sollt ihr gehorchen, den sollt ihr hören. Jetzt auf wen geht dieser Blick des Propheten Mose? Sicher in diesem Blick geht es auch über einen Jeremia, Jesaja, Amos hinweg. Aber auf den großen Propheten, den Gott erweckt. Aus dem Grab herausholt, komm. Die Menschen können dich totschlagen. Ich brauche dich. Die Menschen brauchen dich auch, komm. So wie Jesus das Töchterlein des Jairus gesagt hat, Talita, Kumi, komm, steh auf. Und sie stand auf. Wie der Herr Jesus am Grab des Lazarus gerufen hat, Lazarus, komm heraus, komm. So hat Gott zu Jesus gerufen, den die Welt weghaben wollte. Wie der Körper ein störendes Organ abstößt, auch wenn es zur Heilung gedacht ist. Den sollt ihr haben. Ich will ihn euch zurückgeben. Da, 5. Mose 18, steht eine interessante Stelle. Woran erkennt man einen Propheten, wenn das eintrifft, was er gesagt hat? Der Jesus hat auf seinem Weg nach Jerusalem gesagt, des Menschensohn, ich muss hinauf nach Jerusalem und viel leiden und gekreuzigt werden, durchzieht Matthäus, Markus, Lukas, ihr findet es fast auf jeder Seite. Und am dritten Tage auferstehen. Das heißt, und die Jünger verstanden nichts und sie begriffen die Rede nicht und sie waren erschrocken. Und als Jesus auferweckt war, die Jünger sagten, jetzt wissen wir gar nicht, ist das ein Gespenst oder ist er richtig da? Das sind die Reden, die ich zu euch sprach, als ich noch bei euch war, dass ich am dritten Tag auferweckt sein werde. Das ist der Prophet, den Gott herausgestellt hat, erweckt hat, größer als Mose. Wissen Sie, der Mose hat heute eine große Hochachtung, bis hinein ins Strafgesetzbuch, bürgerliche Gesetzbuch, sagen die Leute, ja, was der Mose an Leitlinien gegeben hat, du sollst den Nächsten lieben und dass man nicht töten soll und nicht stehlen, das ist eigentlich heute noch gültig. Aber der Mose wird sagen, ich liebe, dass er das von mir sagt, aber habt ihr nicht begriffen, das Wesentlichste ist doch, dass ich gesagt habe, da kommt dieser Jesus, dem sollt ihr gehorchen. Es ist nicht darum zu tun, dass er ein paar moralische Anweisungen befolgt. So. Diesen Jesus sollt ihr hören und ihm gehorchen. Nur ein paar Worte dazu. Zum Hören noch anschaulicher. Als Mose hat Jesus Hörhilfen gegeben. Mose hat gesagt, wie Gott sein Volk behütet hat, wie ein Augapfel, wie ein Adler, das seine Jungen ausführt. Wunderbare Bilder. Gott ist ein Fels. Hat Jesus noch anschaulicher mit seinen Gleichnissen uns Hörhilfen gegeben, damit wir wissen, wer Gott ist. Ist Ihnen auch schon aufgefallen bei den schönen Gleichnissen Jesu, wo es immer wieder heißt, wer Ohren hat zu hören, höre. Begreife das. Ich rede doch von Gott. Da heißt nicht, das Himmelreich ist gleich einem Acker, da hat es guten Boden gehabt und schlechte. Nein, das Himmelreich ist gleich einem Sämann, der auf ein ganz komisches Ackerstück seinen guten Samen ausgesät hat. Und wenn 3/4 auch verloren ging, sich gefreut hat an dem, was Frucht bringt. Wer Ohren hat zu hören, bei welchen 3/4 von uns ist schon morgen früh vergessen, was Gott uns heute Abend sagen will? So ist Gott. Gott sät aus in Zweihingen und in Vaihinger Enz, sogar in Stuttgart, egal wenn viel daneben geht, weil er bei jedem Paar Frucht wirken will. Das Himmelreich ist nicht gleich einer Hochzeit, sondern einem König, der seinem Sohn Hochzeit macht. Und wenn viele der Gäste ihn ablehnen, dann lädt er ein, bis seine Tafeln voll werden. Verstehen Sie, Jesus redet von Gott, nicht vom verlorenen Sohn, von dem Vater, der auf den Verlorenen wartet. Also noch ferne war sein Vater und lief ihm entgegen. Jesus hat mit seinen Gleichnissen höher Hilfen gegeben, anschauliche, damit wir begreifen, wer Gott ist. Aber übers Hören hinaus geht's ums Gehorchen. Ein Propheten wie mich, so hat der Mose gesagt, als Mittelsmann, als einer, der das Gewissen weckt, als einer, der die Größe Gottes beschreibt, den wird Gott erst noch recht erwecken. Dem sollt ihr gehorchen. Gehorchen Sie eigentlich Jesus? Gehorche ich Jesus? Ha, ihr habt mich natürlich gefreut, als in der Sparkasse gesagt wurde, bringen Sie alle Sparbüchle, dann rechnen wir Zinsen aus. Ha, schon wieder Brügele drauf, nicht? Vielleicht reicht's, wenn ich ins Pflegeheim komme, dass meine Kinder nicht so viel zahlen müssen. Aber Jesus hat nicht gesagt, du bist ein fürsorglicher Mensch, sondern ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Warum nehme ich euch das nicht ernst? Heute Morgen habe ich mich bei der Besprechung maßlos aufgeregt. Und der Herr Jesus hat doch gesagt, segnet ihr euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Warum mache ich es nicht? Mich hat sogar umgetrieben in unseren volkskirchlichen Gemeinden, wenn der Herr Jesus sagt, wenn sie euch nicht annehmen werden, dann ladet sie nochmal ein und ladet sie das nächste Evangelisation ein und macht neu anfangen und Aktion in jedes Haus. Na, der Jesus hat gesagt, dann schüttelt den Staub von euren Füßen. Und sagt, das Himmelreich war nahe. Ihr müsst nicht 26 Mal probieren. Warum nehmen wir das nicht ernst? Vielleicht würden es die Leute ernster nehmen, wenn wir ihnen sagen würden, wir kommen nicht mehr, wenn sie es nicht wollen. Warum nehmen wir so wenig ernst von dem, was Jesus sagt und sagen, ja, so heiß muss man es ja auch nicht essen, wie es da gekocht ist. Aber es sind alles Dinge, die zweitrangig sind, die fast bloß Lebensanweisungen sind. Wissen Sie, was die Hauptsache ist, wo wir Jesus gehorchen sollen? Kommt her zu mir. Komm doch. Du bist nur auf Distanz. Bei der Einsetzung des Abendmahls, das ist schon nicht bloß zur Vergebung der Sünden, da hätten wir das Abendmahl nicht gebraucht, das gab es in Israel schon lange. Mein Leib und Blut, ich selber möchte zu dir kommen. Es geht doch nicht bloß, dass wir in Notsituationen zu Jesus kommen. Mensch, ich möchte doch mit dir verbunden sein, total. Ich möchte dich prägen, ich möchte dich bestimmen. Ich bettle um dich. Unser Christentum ist nicht unglaubwürdig wegen der falschen Theologie, die ist schlimm genug. Aber weil wir als Christen nicht ernst nehmen, dass Jesus Christus der Lebendige ist, den Gott uns gesandt hat. Wie sagt es im Johannesevangelium? Dass wir durch ihn leben sollen. Der Paulus, der sich immer als Diener Jesu bezeichnet hat, als einer, der Jesus gehorcht, schreibt Galater 2, ich lebe, aber nein, nicht ich. Sondern Christus lebt in mir und was ich lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben dem Sohn Gottes. Ich möchte von ihm neu in Schwingen gebracht werden, in Bewegung. Ich möchte, dass Jesus mein Denken bestimmt, mein Empfinden, mein Beurteilen. Dem soll dir gehorchen. Dass wir in ihm die Gerechtigkeit haben. Bei Paulus immer das, in ihm. So wie Jesus sogar bei dem Mörder am Kreuz gesagt hat, neben ihm. Nicht, du kommst auch irgendwann mal in den Himmel, sondern du wirst mit mir im Paradies sein. mit mir. Und jetzt nehmt es doch mal. Der Mose hat gesagt, dem sollt ihr gehorchen. Das kriegen sie nicht so leicht vom Hals. Nehmt doch diese Einladung an, diese Einladung des großen Propheten Jesus, den Gott erweckt hat, dass ihr mit ihm leben könnt. Dass ich heute Abend sage, Herr Jesus, mit dir. Vielleicht ist das wichtigste Gebet auch den Tag über, bitte als Stoßseufzer, Jesus, geh mit, Jesus, sei du dabei. Jesus, zeig mir, worüber du traurig bist. Es wäre gehorsam werden, diesem Propheten, der mit uns leben will. Zwei Worte zum allerletzten Schluss. Immer gefährlich, wenn Redner sagen, ich komme zum Ende, dann geht es nur mehr eine Viertelstunde. Das ist wie beim Dia-Vortrag, wo man denkt, jetzt halte es bald nicht mehr auf dem Stuhl aus und einer sagt, es kommen bloß nur drei Käste. Also, Mose empfing Worte des Lebens, um sie uns zu geben. Das ist ein Bibelwort. Er empfing von Gott Worte voll Lebensweisheit, voll Lebenskraft, um sie uns zu geben. Bei Jesus hat es der Petrus nochmal ganz anders gesagt. Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt, die sind voll Gotteskraft. Wenn du in mein Leben hineinsprichst, Chefbuchle, aus dir soll mal was werden, dann badet's, schwäbisch gesagt, dann hat's einen Wert. Erwarte doch auch was von Jesus. Noch viel, viel mehr. Der Mose hat gespannt wahrscheinlich drauf gewartet, der Mose, der bei der Verklärung dabei war. Wann wird's geschehen, dass wirklich die Menschen begreifen, dass hier der Prophet ohne Gleichen ist, mit Worte des Lebens, der ein Leben verändern kann? Wir wollen beten. Herr, nun hilf du uns, dass wir das ernst nehmen, ins Herz hineinnehmen und dir auch gehorsam werden darin, dass du dich mit uns ganz verbinden willst, mit unserem Geist, mit unserem Körper, dass wir sagen können, ob wir leben oder sterben, gehören wir dir. Durchdringe du uns ganz. Lass auch diese Bibelwoche dazu helfen, dass wir begreifen, dass in deinem Wort alles auf den einen Ton gestimmt ist. Kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch ganz neu machen. Danke, Herr Jesus. Amen.